BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser zu einem besonderen Ratsch heute. Heute gibt es einen Ringelratsch. Über Joachim Ringelnatz ratsche ich heute mit dem, so nennt er sich, literarischen Spaziergänger und Literaturwissenschaftler Dr. Dirk Heißerer, der sich intensiv mit Ringelnatz beschäftigt hat. Der Ringelnatz hätte am Sonntag 90. Todestag, und wir nehmen das als Anlass, über einen Matrosen, Poeten und Kabarettisten zu ratschen, der unseren Deutschunterricht schöner und fröhlicher gemacht hat und Ringelnatz-Gedichte erheitern das Herz. Erinnern Sie sich noch an die Ameisen? In Hamburg lebten zwei Ameisen, die wollten nach Australien reisen. Bei Altona auf der Chaussee, da taten ihnen die Beine weh. Und da verzichteten sie weise, denn auf den letzten Teil der Reise. So will man oft und kann doch nicht und leistet dann recht gern Verzicht. Herzlich willkommen und habe die Ehre, Dr. Dirk Heißerer, literarischer Spaziergänger. Was für eine schöne Berufsbezeichnung. Schön, dass Sie wieder da sind. Wir haben ja schon mal geratscht. Und heute haben wir gesagt, nehmen wir uns mal Joachim Ringelnatz vor, weil er ist ja erst Ringelnatz geworden in Bayern.
Ja, das stimmt. Und wenn man so ein wunderbares Reisegedicht hört, das genialste Reisegedicht der Weltliteratur von den zwei Ameisen, dann ist man auf der richtigen Spur. Ich habe vom Rheinland aus geschaut, wo ich mich in Bayern am besten umtue, und bin nach Wasserburg am Inn geraten im Jahr 1977. Da war ich 20.
Gute Idee.
Und habe dort Zivildienst geleistet im Kreiskrankenhaus Wasserburg am Inn und habe dort hinter den Mülltonnen ein bisschen versteckt einen Gedenkstein gefunden. Und da steht immer noch heute drauf: Ahoi Ringelnatz. 17. November 1934, also der Todestag. Und er hatte dort einen Freundeskreis. Und diese Freunde haben eben zum Abschied, zum Ahoi, ihm diesen Stein, so ein Findling ist das, also mindestens eine Tonne schwer, gesetzt. Und da liegt er da und liegt. Und ich wusste, was ich da gefunden habe. Ich kam nämlich aus dem Rheinland und hatte da schon Ringelnatz gelesen. Den ersten Gedichtband habe ich sogar hier mitgebracht.
Ein sehr zerflattertes Exemplar, das mit sehr
Mutter.
Viel Liebe aufgeblättert wurde.
Genau, das ist der Gedichtband. Es zwitschert eine Lerche im Kamin, eine Auswahl von 1954. Meine Mutter hat reingeschrieben, Ostern 1955. Und da habe ich also das aufgemacht und habe da das erste Gedicht richtig verstanden. Und bevor ich da jetzt drauf komme, habe ich dann also so weiter immer gelesen in Ringelnatz, fand den toll, habe dieses Gedichtbändchen fast auswendig gelernt und habe irgendwann mal gelesen, dass ein wunderbarer Wiener Feuilletonist, Alfred Polgar, zu Ringelnatz gesagt hat, er sei unvergleichlich gewesen, weil er habe den Stein der Narren entdeckt, der dem der Weisen zum Verwechseln ähnlich sehe. Und dann habe ich gedacht, Mensch, jetzt hier in Wasserburg bin ich nicht nur im schönsten Land der Welt, sondern habe eben auch den Stein der Narren entdeckt und habe darüber dann mein erstes Feuilleton im Oberbayerischen Volksblatt Rosenheim geschrieben und habe da den Zugang gefunden zu meiner Arbeit, Ort und Wort in Verbindung zu bringen. Und das Gedicht, was mich damals, ich sehe mich noch auf der Bettkante sitzen und diesen Gedichtband da aufschlagen, gelesen habe und wie ich meine, zum ersten Mal wirklich verstanden habe, war dieses herrliche Gedicht mit dem Titel »Komm, sage mir, was du für Sorgen hast«. Das geht so: Es zwitschert eine Lerche im Kamin, wenn du sie hörst. Ein jeder Schutzmann in Berlin verhaftet dich, wenn du ihn störst. Im Faltenwurfe einer Decke klagt ein Gesicht, wenn du es siehst. Der Posten im Gefängnis schießt, wenn du als kleiner Sträfling ihm entfliehst. Ich tät es nicht. In eines Holzes Duft lebt fernes Land. Gebirge schreiten durch die blaue Luft. Ein Windhauch streicht wie Mutter deine Hand und eine Speise schmeckt nach Kindersand. Die Erde hat ein freundliches Gesicht, so groß, dass man's von Weitem nur erfasst. Komm, sage mir, was du für Sorgen hast. Reich willst du werden? Warum bist du's nicht?
Wie schön. Und so kann man auch jungen Menschen die Sprache, die Lyrik, die Freude an Gedichten eröffnen? Weil wir hatten ja wahrscheinlich immer nur die Balladen zu der Zeit. Sie waren da, damals, glaube ich, so 14, 15 rum, als Sie das Gedichtbändchen Ihrer Mama entdeckt haben. Und dann ist auf einmal die Fröhlichkeit im Umgang mit Literatur, mit Sprache so aufgekommen.
Das ist ganz richtig, ja. Wir haben da so ein neusprachliches Gymnasium gehabt mit einem aufgeschlossenen Deutschlehrer und Musiklehrer. Ich habe ganz früh Kontrabass gelernt und Gitarre gespielt und war sowieso ein klein bisschen da aufgeschlossener in dieser Richtung. Und wenn man im Rheinland weiß, dass man im Grunde ein paar wenige karnevalslose Wochen hat im Jahr und im Grunde ein Leben lang so lebt, dass die Musik und die Musik sich da immer abwechseln und Musik ist immer, wenn der Prinz küsst, dann kommt dieser Zwischenton, diese Ambivalenzen, dieses Eigentümliche bei Ringelnatz kommt vielleicht im Rheinland eher durch als in Bayern.
Wobei Ringelnatz, und das ist ja auch der Grund für unseren Ringelratsch, ja sehr viel mit Bayern zu tun hat. Er hat ja gar nicht Joachim Ringelnatz geheißen. Er hat sich irgendwann mal so genannt und das hat mit Bayern zu tun.
Das hat mit Bayern zu tun. Er kam aus Sachsen, aus dem kleinen Ort Wurzen in der Nähe von Leipzig. Und sächselte ein Leben lang und hieß Hans Bötticher. Sein Papa Georg Bötticher, ganz interessant, war auch schon Humorist und Zeichner und hat sogar eine Gedenktafel am Rathaus in Leipzig, also Georg Bötticher. Und sein Sohn wusste nicht so recht, was er anstellen sollte und ist umeinander gereist und hat gesucht, wo er landen könnte, war unter anderem auch Matrose im Ersten Weltkrieg und ist irgendwann mal nach München gekommen und hat dort in der Maxvorstadt eben die Kneipe Simplicissimus, wie sie damals hieß, von Kathi Kobus, entdeckt, dass man dort auftreten konnte und irgendetwas von sich geben konnte. Und die Leute haben entweder gebuht oder geklatscht. Und dann hat er gesagt, also das ist ja großartig, das höre ich mir an. Und dann hat er so Leute gehört wie Erich Mühsam mit dem Revoluzzer oder Ludwig Scharf oder andere. Und hat sich dann also auch so ein bisschen vorgedrängt und hat dann auch erste Gedichte da aufgesagt von Herz und Schmerz und die Leute haben gesagt, das allerletzte soll also verschwinden. Und das hat er aber nicht gemacht. Er hat den Spieß umgedreht und hat die Leute bedichtet dort. Und das fanden sie dann wieder so gut und so witzig und hat auch gesagt, dass der Zeppelin mit seinem Gerät da reingekommen sei. Es wäre alles so voll gewesen bei der Kategorie. Und dann wäre noch der Zeppelin hineingefahren und wäre hinten stecken geblieben. Und diese herrliche Doppeldeutigkeit kam dann eben auch schön an. Und das hat eben zu dem Erfolg geführt, dass er bei Kathi Kobus in der Türkenstraße im Simplicissimus zum Hausdichter ernannt worden ist.
Ein Bier am Abend, glaube ich.
Ja, also das Honorar war dann doch so gut, dass er kurze Zeit darauf, das ist noch vor dem Ersten Weltkrieg, um die Ecke herum, neben dem Antiquariat Kitzinger, kann man sich so vorstellen, das Tabakhaus zum Hausdichter eingerichtet hat. Also er hat einen Laden eröffnet. Er hat nicht nur ein Bier bekommen, sondern hat doch was verdient. Kathi hat natürlich viel mehr verdient, hat sich später mal mit 800.000 Goldmark nach Wolfratshausen zurückgezogen und alle Künstler, die sie ausgebeutet hat, haben ihr hinterher gejammert. Aber der Ringelnatz war aber kein Geschäftsmann und hat nach einem Jahr ohne Tusch, hat er gesagt, das Ganze also wieder eingestellt. Aber Hausdichter, das war so ein Beruf, ein gesuchter oder ungesuchter Beruf, den er dann ergriffen hat. Und dann ist er in den Ersten Weltkrieg gegangen, hat darüber später auch geschrieben, als Mariner im Krieg. Und nach dem Krieg dann, als er kam er nach München zurück. Und die mittlerweile eher ungeliebte Arbeit im Simplicissimus hat er dann wieder aufgenommen und hat sich aber dann in der Artistengewerkschaft, sowas gab es da in der neuen Zeit in der Freistaat Bayern, sich registrieren lassen und hat sich einen neuen Namen, einen Künstlernamen gegeben, statt Hans Bötticher jetzt Joachim Ringelnatz. Und das Ringelnatz kommt angeblich, was ich sehr schön finde, vom Ringelnass, dem Matrosenwort für das Seepferdchen.
Wie schön.
Und es gibt eben auch ein herrliches Gedicht von ihm, wo er das also so ein bisschen thematisiert, ganz kurz vielleicht. Seepferdchen aus dem Gedichtband Allerdings. 1928. Seepferdchen. Als ich noch ein Seepferdchen war, im vorigen Leben, wie war das wonnig, wunderbar, unter Wasser zu schweben. In den träumenden Fluten wogte wie Güte das Haar der zierlichsten aller Seestuten, die meine Geliebte war. Wir senkten uns still oder stiegen, tanzten harmonisch umeinand, ohne Arm, ohne Bein, ohne Hand. Wie Wolken sich in Wolken wiegen. Sie spielte manchmal graziöses Entfliehen, auf das ich ihr folge, sie hasche und legte mir einmal im Ansichtziehen Eierchen in die Tasche. Sie blickte traurig und stellte sich froh, schnappte nach einem Wasserfloh und ringelte sich an einem Stängelchen fest und sprach so: Ich liebe dich. Du wieherst nicht, du äpfelst nicht, du trägst ein farbloses Panzerkleid und hast ein bekümmertes altes Gesicht, als wüsstest du um kommendes Leid. Seestütchen, Schnörkelchen, ringelnass, wann war wohl das?
Wunderbar. Joachim Ringelnatz, der Matrose, der Poet, der Kabarettist, der Mann der ungewöhnlichen Gedichte und Worte, also in dem Kopf hätte ich gerne mal einen Tag gelebt. Da ist es ja so bunt und so ganz anders gewesen. Ein verrücktes Leben war es ohnehin. Aber die spannendste Zeit für ihn als Künstler war einfach in Bayern, war hauptsächlich in München.
Auf jeden Fall. Und die Münchner Zeit hat auch den Höhepunkt, dass er dort seine Frau Leonora Pieper geheiratet hat, 1920. Und die hat er umgetauft in Muschelkalk. Und in einem Gedicht heißt es: Mein Herz, das ist anderswo, irgendwo im Muschelkalk. Also wenn er unterwegs ist, da und dort, in Amberg, in Augsburg oder den wilden Mann von Feldafingen mitbekommt oder eben auch in München dann mit der Frau lebt, das lese ich gleich mal vor. Aber allgemeiner, also über diesen konkreten Ort hinaus, hat er dann eben Dinge gedichtet, wie jetzt das Gedicht überall aus den Reisebriefen eines Artisten. Das sind drei Strophen, aber es ist im Grunde wie eine Klaviersonate mit einem Allegro, mit einem Andante und mit einem Allegro Vivace am Schluss. Das ist also wirklich ganz eigentümlich. Überall. Überall ist Wunderland. Überall ist Leben. Bei meiner Tante im Strumpfenband, wie irgendwo daneben. Überall ist Dunkelheit. Kinder werden Väter. 5 Minuten später stirbt sich was für einige Zeit. Überall ist Ewigkeit. Wenn du einen Schneck behauchst, kriecht er ins Gehäuse. Wenn du ihn in Cognac tauchst, sieht er weiße Mäuse. Also das ist das allgemeine Gedicht, die kleine Ringelnatz-Sonate. Und jetzt ist er also mit seiner Frau
Muschelkalk
in der Hohenzollernstraße.
Also München-Schwabing für die Nicht-Münchner.
Und kommt wieder mal zurück von den Reisen. Und das Gedicht München ist jetzt an die Schwiegereltern gerichtet, also die Ansprechpartner. Und dann sagt er: München bei der echten Frau zu Hause. Er hat ja da eine und da eine. Als Matrose hatte man ja auch in jedem Hafen eine. Aber hier München bei der echten Frau zu Hause. Endlich also einmal wieder Ruhepause. Meine Stübchen, Küche, Bad, Salon, meinen Schreibtisch, meine Blumenwiese auf der Brüstung vom Balkon. Wie ich das genieße, ohne jemanden zu bitten oder stören. Ha, ich dürfte ruhig mit behagen, weil sie mir gehören, all die schönen Bilder an der Wand zerschlagen. Doch ich tu's nicht, denn wir niesen die und das alles geh zu zweit. Kindlich, glückliche und fromme Zeit. Schöner war es nirgends, wird es nie, und wir kochen, spielen, Schach und lesen, plaudern wie die Zwischenzeit gewesen, ordnen, albern, täubeln, bis es klingelt. Dann sind wir mäuschenstill, weil ich all die Leute von x Jahren vieler Städte, die mal gütig zu mir waren, aber alle mal nach München fahren, nicht empfangen oder doch nicht nach Gebühr behandeln kann.
Ach. Er hat doch mit seiner Frau Muschelkalk ein relativ zurückgezogenes, weil ärmliches Leben gelebt. Wovon haben die beiden denn gelebt? Von dem bisschen Hausdichter-Dasein bei Kathi Kobus im berühmten Simpel konnte er ja wahrscheinlich auch kaum. ja, durchkommen? Genau. Oder hat er dann schon viel veröffentlicht zu der Zeit?
Er hat viel veröffentlicht, das muss man sagen, beim Ernst-Rowohlt-Verlag, die Reisebriefe eines Artisten allerdings und so. Das war dann schon auch erfolgreich. Und er war sehr genau in der Frage, wenn jemand ein Gedicht von ihm abgedruckt hat, dass er eben auch dafür gezahlt hat. Also er hat überall geschaut, dass etwas zusammenkam, die Auftritte durch diese vielen, also die Auftritte in die verschiedenen Orte hinein haben ja auch etwas gebracht. Aber er hat dann auch versucht, das kommt ja hier auch durch die schönen Bilder an der Wand, er hat auch gemalt. Also er hat versucht, als Maler etwas, einen neuen Erwerbszweig aufzubauen und hat in Berlin dann auch Ausstellungen gehabt und wurde nicht gerade gefeiert. Aber ich darf in diesem Zusammenhang sagen, dass ich auch ein Ringelnatz-Bild mir erworben habe seinerzeit, das ist also schon länger her. Und zwar heißt das Restaurant am Bergsee. Und da sieht man ein Berge, dann sieht man den See. Links sieht man Kühe, in der Mitte sieht man ein Restaurant und rechts die Gäste, die essen, nämlich das, was von den Kühen links übrig geblieben ist. Und das hatte so einen bestimmten Preis. Und als ich das den Kindern gesagt habe, also ist auch so, also der Himmel ist ungefähr die Hälfte des Bildes, ne? Und dann noch der See und dann unten, also ganz wenig Handlung. Und als ich den Kindern gesagt habe, es hat das und das gekostet, dann waren sie empört.
Dass der Papa so viel Geld ausgibt.
Für ein Nichts, ja, an Bild, dafür hätte man 3 Computer kaufen können.
Also das hätte wahrscheinlich Ringelnatz gefallen.
Das hätte ihm gefallen. Also es gibt ja ein Ringelnatz Museum mittlerweile, auch in Cuxhaven. Und es gibt auch mittlerweile sogar 2 Publikationen zu Ringelnatz als Maler. Also er hat versucht, da etwas zu
Aber hat er nicht auch als Illustrator angefangen mit seinem Vater zusammen?
Er hat illustriert.
Wir haben ganz viele Bücher hier in unserem kleinen Studio und ein ganz entzückendes Werk.
Ja, Entschuldigung. Geheime Kinderspielbuch für Kinder von 5 bis 15 Jahren gedichtet und bebildert von Joachim Ringelnatz. Das ist also hier Bockspringen und Kasperltheater und dann ein Eisenbahn mit dem Schwein drauf, mit dem Ferkelchen und Froschkönig und so weiter. Hier ist noch ein Bild drin, zufällig, von Ringelnatz mit seiner
Muschelkalk.
Genau. Und dann sind hier Teufel in der Badewanne und eine rauchende Schildkröte ist da und dann kommt plötzlich ein ganz wunderbarer Taucher auf und dann ist das herrliche Gedicht vom Übergewicht da zu lesen. Also da sieht man auch, wie der Künstler Ringelnatz, da rechts den Taucheranzug und mit Bleischuhen zeichnet und dann ist das Übergewicht und das ist wirklich dann so ein Gedicht, das richtig pointiert auf das letzte Wort zusteuert, wo das Ganze dann erst seine Rundung kriegt. Übergewicht. Es stand nach einem Schiffsuntergange eine Briefwaage auf dem Meeresgrund. Ein Walfisch betrachtete sie bange, beroch sie dann lange, hielt sie für ungesund, ließ alle Achtung und Luft aus dem Leibe, senkte sich auf die Wiegescheibe und sah nach unten schielend ganz verwundert, die Waage zeigte über 100.
Wann ist denn dieses Buch herausgekommen?
Das ist 1924. Es ist jetzt also 100 Jahre alt. Ja, Abzählreime sind drin. Und er hat sich mit den Kindern richtig solidarisch erklärt. Du musst die Leute in die Fresse knacken, heißt ein anderer Gedichtband, auch an die Kinder gerichtet. Und die Grotesken und dieses Aufmüpfige und dieses Kontrageben ist die eine Seite dieses Dichters, muss man doch sagen, dass es ein Dichter ist. Und die andere Seite ist eben dann die Wehmut und die Traurigkeit, die Melancholie und das sich Hineindenken auch in ganz groteske Situationen. Das ist also, es geht dann manchmal bis in den Kitsch, könnte man meinen. Ich habe hier so wunderschöne Dinge. Also zwei Sachen möchte ich noch loswerden.
Man merkt schon, die Freude an Ringelnatz, das
also
ist bei Ihnen
zum Beispiel,
schon.
Das ist so ein klein bisschen, wie soll ich sagen, fast kitschig. Ich habe dich so lieb. Ich habe dich so lieb. Ich würde dir ohne Bedenken eine Kachel aus meinem Ofen schenken. Ich habe dir nichts getan, nun ist mir traurig zumut. An den Hängen der Eisenbahn leuchtet der Ginster so gut. Vorbei, verjährt, doch nimmer vergessen, ich reise. Alles, was lange währt, ist leise. Die Zeit entstellt alle Lebewesen. Ein Hund bellt, er kann nicht lesen, er kann nicht schreiben, wir können nicht bleiben. Ich lache. Die Löcher sind die Hauptsache an einem Sieb. Ich habe dich so lieb.
Wir ringelratschen heute auf BR Heimat bei Habe die Ehre. Wir reden über die Zeit. Dr. Dirk Kaiser ist bei mir zu Gast, die Ringelnatz in Bayern verbracht hat. Und das war eine seiner prägendsten und dadurch auch erfolgreichsten Zeiten. Vorher war er eher ein unbekannter Poet, der dann mehr oder weniger aus Verzweiflung Matrose geworden ist.
Ja, so kann man das sagen. Und der Aufstieg war die Umbenennung eben zu Joachim Ringelnatz. Ein Seepferdchen auf Reisen, kann man sagen. Und er war ja auch in Bayern viel unterwegs. Er war in Amberg. Es gibt ein wunderbares Gedicht, was man kaum versteht. Er verwandelt sich da in einen Hecht. Ich lese mal kurz vor. Amberg. Amberg, ja. Ich möchte ein Hecht sein, recht bissig und schlecht sein, unter Wasser und stumm in der Filz in der Pfalz. Das Wasser dort hat kein Salz. Die im Trüben fischen, würden mich bald erwischen. Sie würden mich hauen und spicken und kochen und mir dann vertrauen, mich essen, verdauen. Und nach Jahren und Wochen würde ich heilig gesprochen. Man würde mich preisen, kein Gasthof zur Linken und keiner zur Rechten. Ein Mittlerer würde dann nach mir heißen, Gasthof zum Hechten. Also sowas gibt es auch. Ich glaube, die Amberger haben das jetzt nicht unbedingt zur Werbebroschüre gemacht.
Jetzt amüsieren wir uns. Ich hatte zum Beispiel in meiner strengen Klosterschule keine Ringelnatz-Lektüre. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war. Und jetzt ist es einfach Schullektüre. Und Ringelnatz ist wirklich Kulturgut geworden. Er selber war ja ein armer Poet. Und man hat damals, zur wilhelminischen Zeit, bestimmt nicht diese Art von Lyrik verstehen wollen oder gut geheißen. Der galt ja dann als verrückt so abgefahren. Es war ja teilweise völlig dadaistisch, was er gemacht hat.
Das muss man sagen. Und er hat ja selber dafür gesorgt, dass sein erster Gedichtband, die Schnupftabaksdose, im Untertitel Stumpfsinn in Versen genannt wurde. Und da ist es also tatsächlich der Widerspenst, so eine Art Anti-Geist, hat sich da also schon früh geregt bei ihm. Und es gibt natürlich also wunderbare Beispiele.
Ich habe aber, jetzt muss ich Sie kurz unterbrechen, ein nettes Beispiel. Die Kollegin Gabi Schnelle war vor kurzem bei mir, die Moderatorin. Wir feiern ja in diesem Jahr 75 Jahre Bayerischer Rundfunk und Kollegen erzählen aus ihrer Zeit. Und die hatte mal den Albtraum jeder Moderatorin oder jedes Moderators, die hatte keine Musik. Sie hatte eine Musiksendung und irgendwas im System, da war schon digitalisiert, hat gesponnen. Und wie hat sie dieses dann gelöst? Hören wir mal kurz rein.
In meinen Schuhen wurde es schon leicht feucht. Dachte ich nur, was mache ich denn bitte? Hört mich denn keiner? Dann habe ich gesagt, gut, liebe Hörer, wenn ich in der Schule nachsitzen musste, habe ich oft Ringelnatz auswendig gelernt. Haben Sie Ringelnatz in letzter Zeit gehört? Also passen Sie mal auf. Es war einmal eine Schnupftabakdose, die hatte Friedrich der Große sich selbst geschnitzt aus Nussbaumholz. Und darauf war sie natürlich stolz. Da kam ein Holzwurm gekrochen, der hat den Nussbaum gerochen. Die Dose erzählte ihm lang und breit von Friedrich dem Großen und seiner Zeit. Da wurde der Holzwurm sichtlich nervös und sagte, indem er zu bohren begann, »Was geht mich, Friedrich der Große, an?« Es passierte nichts. Niemand hörte mich. Niemand sah mich. Der nächste Ringelnatz. Zwei Ameisen wollten nach Australien reisen. Doch bei Altona auf der Chaussee tateten ihnen die Beine weh. Da verzichteten sie weise auf den letzten Teil der Reise.
Sagen wir ganz leise, wie gut, wenn man Ringelnatz auswendig kann. Ja, da kann man alles überbrücken.
Das stimmt.
Gabi Schnelle war das eben.
Das ist ein richtiger Lebenstrost. Man kann das tatsächlich so sagen und so sehen. Man kann ins Leben kommen, man kann im Leben sein, man kann auch aus dem Leben verschwinden, werden wir am Schluss noch hören, was da als Rat einem mitgegeben wird. Aber dieser Widerspenst von ihm, sich nichts gefallen zu lassen und auch die Merkwürdigkeiten etwa der Stadt München zwischen Gemütlichkeit und Totschlagsmentalität auf den Punkt zu bringen, das kann man hier in einem Gedicht von 1908 lesen. Das natürlich jetzt den Simplicissimus nicht als Kneipe, sondern als Satirezeitschrift zum Vorbild hat. Da haben die solche Dinger gebracht. Achtung, Herrn Steins Reise nach München. Amalie, sprach Herr Pastor Stein, in München soll's gemütlich sein. Um das mir einmal anzusehen, verreiß ich jetzt. Auf Wiedersehen. 12 Stunden später kam er dann am Hauptbahnhof in München an. Ein Mann saß dort mit grünem Hut und tat sich in der Sonnenglut an einem riesen Maßkrug gütlich. Der Pastor fand das sehr gemütlich und rief ganz harmlos, Alter, Prost! Doch der erwiderte erbost, du Stadtfrock, du gescheiter Dackel, du Rindviehdamisches, du Lackel! Und schlug dem Pastor voll Ekstase zweimal den Maßkrug um die Nase. Herrn Stein, der sonst ein Mann voll Güte, ward's sehr beklommen zu Gemüte. Verschiedenes schien sich ihm zu drehen, und so nur konnte es geschehen, dass er am Karlsplatz etwas später geriet in eines Autos Räder. Halbtot gequetscht brach er voll Qual zu dem Chauffeur, na hören Sie mal, worauf ihm der halb unbewusst noch ein Stilett stieß in die Brust. Gemütlich soll's in München sein, begann mit schwachem Ton Herr Stein, doch ehe er noch den Satz beendet, lag er am Boden schon verendet. Die Stadtbehörde sargt ihn ein und depeschierte an Frau Stein, verehrte Frau, es schmerzt uns sehr, jedoch ihr Mann, der lebt nicht mehr, er starb in seiner Blütezeit an Münchener Gemütlichkeit.
Also Bayern merkt man, am Anfang München, dann ganz Bayern, ist schon die literarische Heimat von Joachim Ringelnatz geworden. Wahrscheinlich, weil gerade diese Künstlerszene, diese Schwabinger Bohem entstanden ist zu dieser Zeit, hat er sich endlich mal verstanden gefühlt, weil er war schon sehr ungewöhnlich, sehr außerordentlich. Also in Leipzig, glaube ich, auch noch nicht so populär wie dann später in Bayern.
Auf keinen Fall. Und er hat sich dann sogar ja auch als Autor des Simplicissimus, also der Zeitschrift.
Da haben Sie wieder was mitgebracht.
Ja, habe ich was mitgebracht. Hier das Titelbild einer Sondernummer Bayern. Das ist also so super. Das
aus dem Jahr?
Aus dem 26. Juli 1926. Eine Satire-Nummer, Sondernummer Bayern. Bayern besteht aus 3B, den Bergen, den Betten und dem Bier. Und dann gibt es hier einen weiß-blauen Grenzpfahl noch mit Grüersgott.
Das könnte Grüers ich jetzt gerne. Grüersgott mit Doppel-O und D.
Und unten ist ein Gedicht, also das ist jetzt von der Redaktion. Das Bild ist von Karl Arnold, der auch Gedichtbände von Ringelnatz illustriert hat. Und da ist das Motto, zirkt's Lodenmantalo, setzt's Filzhürterlauf und bringt's hübscher Gold mit, wir warten schon drauf. Hollera hollo, diarö, juhu, hurra. Also ein ganz besonderer Jodler. Und darin,
sehr schräg auch alles.
Darin, in dieser Sondernummer Bayern, ist ein Gedicht über den wilden Mann von Felderfingen. Und wenn man den wie ich erlebt hat, also nicht den historischen oder den erfundenen hier von Ringelnatz, sondern den konkreten, in der Person des Autors und Malers und Sammlers Lothar Günther Buchheim.
Vom Buchheim-Museum.
Vom Buchheim-Museum. Dann denkt man, das kann doch nicht wahr sein. Nicht nur ein Dichter, der die Feinheiten des Lebens so und die Absurditäten auf den Punkt bringt, sondern eben auch noch in die Zukunft schaut, aus dem Jahr 1926 dann in unsere Tage. Aber wenn man das so, wenn man weiß, wenn man den Buchheim sich noch vorstellt mit seinem Bart und später dann noch mit
der Augenklappe,
Seeräuberklappe.
Passt ja dann auch wieder zu Ringelnatz.
Das passt und dann geht das so. Der wilde Mann von Felderfing. Er schien zum Kriegsmann geboren. Er trug nach allen Seiten hin Bart. Selbst seine Beine waren behaart und steckten in Stiefeln mit Sporen. Und trutzig über der Schulter hing ihm ein gewichtig Gewehr. Mit gerunzelter Stirne ging er auf dem Bahnhof von Felderfing hin und her. Und stehend, stolz und schulterbreit fuhr er dann 2 Stationen weit. Die Kinder bestaunten ihn sehr. Doch ehe noch ein Tag verging, schritt er schon wieder durch Felder Fing mit einem Rucksack schwer. Doch weil es so stark regnete, dass niemand ihm begegnete, ärgerte er sich sehr. Als er durch seinen Garten schritt, sang dort ein Vögelchen Kiewit. Da griff er zum Gewehr. Puff! Ein kurzes Röchelchen, ein kleines Löchelchen, dann eine Katze und etwas später ein kleines Knöchelchen und eine Feder. Der wilde Mann von Felderfing.
Unglaublich, wie das passt. Wo sind diese Gedichte zu dieser Zeit veröffentlicht worden? Waren das jetzt Sachen, die er vorgetragen hat, oder hat er dann damals schon Gedichtbände rausgegeben?
Das war 1928, allerdings, in dem Gedichtband allerdings. All diese Gedichte sind erstens vorgetragen worden, zweitens an dem und dem Ort veröffentlicht worden. Da gab es eben ein Honorar und dann eben in Gedichtbände zusammengefasst worden. Also es war ein guter Lyrikbetrieb, der Ringelnatz-Betrieb.
Aber erst in Bayern, wie wir schon festgestellt haben.
Ganz genau.
Aber wie ist er so populär geworden? Wir haben ja gerade gesagt, erst hat er ja angeeckt mit dieser Art von Literatur, von Lyrik. Wie wurde dann überhaupt bekannter, dass man gesagt hat, da gibt es einen, der denkt um die Ecke, der hat einen Wortschatz, der hat Gedanken, der macht Gedichte, die sind so ungewöhnlich und so außergewöhnlich. War das dann durch den alten Simpel oder war das durch diesen Künstlerkreis?
Also kam zusammen. Den Simpel, also die Kneipe, hat er hinter sich gelassen in den 20er Jahren. Das Reiseleben als Artist war wesentlich. Und was er dann gebildet hat mit seinen Gedichten, ich möchte beinahe sagen, ist der Sound einer Zeit, der zu diesen Jahren der Unsicherheit der Republik, mit dem man weiß nicht so recht, mit den liberalen Tendenzen, mit den rechten Tendenzen, gehört, so wie, sagen wir ruhig, gegen Ende der 20er Jahre dann die Comedian Harmonists, also den Sound dieser Zeit mitbilden.
Man merkt es auch, wenn Sie es lesen, es ist ein eigener Rhythmus. Da ist Musik drin.
Das ist ganz richtig, das ist sehr kunstvoll gemacht. Es gibt einen zweiten wunderbaren Autor, der heute völlig vergessen ist, Walter Mehring. Bis früh um 5 Uhr, kleine Maus, ja, das kennen wir. Wir wissen nur nicht, dass es von Walter Mehring ist. Das große Ketzerbrevier, das ist dann Berlin, das ist ganz klar Berlin. Und ich möchte sagen, dass Ringelnatz eher so etwas merkwürdig hier hineingeschneit ist, so fast wie ich.
Nach Bayern.
ja, und dann eben gesagt hat, also da sind doch super Themen, die eben so sonst in Berlin nicht so ankommen würden. Da würde man, wie man das bis heute macht, ja, ulkiges Völkchen und sowas sagen. Ne? Und die Besonderheiten von Bayern oder auch Schwaben, es gibt ein wunderbares Augsburg-Gedicht, die hat er eben auf seine Weise dargestellt. Und ich denke, diese Mischung aus, ja, könnte man in der Schule sagen, lyrischem Ich und frecher Art, unbekümmert kann man nicht sagen, sondern eben auch die Schwierigkeiten, die Brüche, die Risse mitzudenken dabei. Vergiss es nicht in besserer Zeit, ne, wie heißt so eine Zeile von ihm. Das ist ein Zeichen von einem großen Dichter. Und wir müssen eben den Ringelnatz nicht nur als Quatschmacher auf der Bühne ansehen, der ja selber auch vorgetragen hat. Wir haben ja auch ein Beispiel in seiner sächselnden Art. Aber wenn man dann die Zeit hatte, das nachzulesen, glaube ich, ist man über diesen Witzcharakter, diesen Pointencharakter, von dem ja auch heute das Kabarett oder die sogenannte Comedy lebt, da kommt man dann zu den Tiefen hinein. Wenn Sie heute, es ist mal ganz interessant, wenn man das mal macht, wenn man Comedy-Texte liest, ist man manchmal ein bisschen enttäuscht. Aber wenn man Ringelnatz liest, dann blüht man auf.
Ja, dieses Absurde, das belebt so. Das ist wirklich, dass es Hirn und Herz kitzelt, weil es so ganz anders gedacht ist, ganz anders formuliert und so ein Reichtum an Sprache und an Bildern hat, dass es einem ganz bunt ums Herz wird.
Das ist der Dichter. Thomas Mann wurde mal gefragt, wieso machen Sie das, können Sie das? Oder wieso klingt das bei Ihnen so gut? Und sagt er, ja, wir können das eben.
Ne? Ach so.
Ne, fragen Sie mal einen Cellisten vom Rundfunkorchester. Ja, der kann das der eben. Kann ne? Also den Dvorak da zu spielen, dass einem das Herz aufgeht. Ja, und ich denke, die Musik, der Rhythmus ist wichtig. Dann die Freiheit, die seelische und gedankliche Freiheit, so zu gestalten. Er hat die Reaktion auf eine Lesung in Augsburg, wo er im Oktober 1924, also jetzt vor 100 Jahren, gelesen hat. Ich habe ja da auch einen Spaziergang gehabt, der hieß Nicht nur Brecht. Und dann gingen wir eben dann zum Hotel Drei Mohren, wo er logiert hat. Und ums Eck herum war der Börsensaal am Rathausplatz, alles nicht mehr vorhanden. Thomas Mann ist da auch aufgetreten, von Bert Brecht beäugt, aber eben auch Ringelnatz. Und hat da so einen Abend gegeben. Und er hat sich dann erinnert. Und dazu muss man dann noch wissen, also es geht um eine völlige Banalität. Er schreibt an ja, wohl seine Frau, dass er einen schönen neuen Schwamm liegen gelassen hat, wo er gewohnt hat, im Weißen Lamm. Das ist tatsächlich ein Traditionslokal der Ludwigstraße, das man heute noch so also räumlich aufsuchen kann. Es ist im Februar 1944 zerstört worden und man weiß, aha, da und da war es. Und Goethe wird erwähnt. Dass Goethe dort, wo er, Ringelnatz, also im Weißen Lamm abgestiegen ist, auf der Reise nach Italien 1790 gewohnt habe. Und das ist die zweite italienische Reise. Das ist dort bekannt. Da gibt es auch eine Gedenktafel. Mozart war auch dort. Der hat ja da sein Bäsle.
Und Leopold Mozart.
Mozart kommt der. Also das ist jetzt das Weiße Lamm und Goethe. Und dann sagt er, dass er eben jetzt in einer Kneipe sitzt und so ein paar Schnäpse zu sich nimmt. Und wir haben ja auch hier einen Ringelnatz-Schnaps vorbereitet. Den wir aber nicht brauchen, um in Stimmung zu kommen. Aber ich muss ein bisschen jetzt das so gestalten, dass man merkt, da ist jemand auf Abwägen. Augsburg. Ich bin da im Weißen Lamm abgestiegen. Leider ließ ich im Zug deinen schönen neuen Schwamm liegen. Mir bleibt nichts verschont. Hier hat auch Goethe gewohnt, wollte sagen, erspart. Augsburg hat doch seine Art, besonders wenn Markt ist und Zwiebeln, verhutzelte Weiblein und Butter und Gänse auf steinaltem Pflaster sich tummeln, dort wo früher Hasen- und Hundemarkt war, schreibe ich diesen Brief. Eine wunderliche, ganz enge Kneipe, Marktleute, Kupferstiche, nur Schnäpse. Verzeih, mir ist nicht ganz klar, aber sonderbar. Schade nur um den herrlichen Schwamm. Die ihn finden, die freuen sich auf der Reise nach Italien 1790. Es lebe Goethe, das Lamm und der Schwamm. Ach was, Schwamm drüber, Punktum, Streusand, Prosit, es lebe Neuseeland.
Es lebe Joachim Ringelnatz, göttlich gelesen von Dr. der Kaiser. Prost. Es ist schon sehr skurril und absurd und es macht was mit einem. Wir lachen jetzt auch schon während der Musik und blättern in Gedichten rum. Sie haben ja ungefähr eher ein Dutzend Bücher mitgebracht von Ringelnatz. Also Ringelnatz ist schon ein Lebensthema für Sie. Er wurde dann immer populärer, Bayern sei Dank. Und es gab auch Aufnahmen von ihm. Ich habe jetzt eine uralte, über 100 Jahre alte Aufnahme gefunden. Joachim Ringelnatz liest selbst. 1922 war das. Das ist ja wirklich ein historisches Dokument. Man versteht es nur sehr schlecht. Wir spielen es nur sehr kurz an. Und da merkt man einfach, dass er aus Leipzig ist. Das hört man ihm jetzt an. Und wir hören mal rein.
Der See, mein Kuddel, Datteldu und die Kinder. Wie Datteldu so durch die Welten schifft, geschieht es wohl, dass er hier und da eins oder das andere von seinen Kindern trifft. Die begrüßen dann ihren Europapa. Guten Morgen.
Strasbuidje, bonjour, Daddeldü, Boncerno, Ok, Phosphor, Ching Chung, Babbelbü. Und Daddeldü dankt erstaunt und gerührt und senkt die Hand in die Hosentasche und schenkt ihnen, was er so bei sich führt. Whiskyflasche, Zündhölzer, Opium, türkischen Knaster, Revolverpatronen und Schweinsbeulenpflaster, gibt jedem $2 und lächelt ei ei und nochmals ei ei und verschwindet dabei. Aber Kindern von deutschen und dänischen Witwen pflegt er sich intensiver zu widmen. Die weiß er dann mit den seltensten Stücken aus allen Ländern der Welt zu beglücken. Elefantenzähne, Kamerun, mit Cognac begossenes malaiisches Huhn, aus Friedrichrode ein Straußenei, aus Tibet einen Roman von Karl May, einen Eskimo-Schlips aus Giraffenhaar, auch ein Stückchen versteinertes Dromedar. Und dann spricht der poltrige Daddeldü versteckt, spielt Verstecken, Stierkampf und blinde Kuh, es wird zu viel. Später packt er sich 6 seiner Kinder auf den Schoß und lässt sich nicht lange quälen, sondern legt los, Grog saufen und dabei Märchen erzählen von seinem Schiffbruch bei Feuerland, wo eine Woge ihn an den Strand auf eine Korallenspitze trieb und so weiter. Denn dort gab's nur Löwen mit Schlangenleiber, sonst weder keine Menschen als auch keine Weiber. Und er hätte gerade so gern einmal wieder ein kerniges Hamburger Weibsstück besucht. Und da kniete Kuttel nach Osten zu nieder. Und als er zum 3. Mal rückwärts geflucht, da nahte sich plötzlich der Vogel Greif. Und Daddeldü sagte, I want a wife. Und der Vogel Greif trug ihn schnell bald in dies Bordell, bald in jenes Bordell und schenkte ihm Schlackwurst und Schnaps und so weiter. So erzählt Kuttel Daddeldü heiter Märchen, die er ganz selber erfunden und säuft. Es verfließen die Stunden, die Kinder weinen. Die Märchen lallen, die Mutter ist längst unter den Tisch gefallen und Kuttel, bemüht, sie aufzuheben, hat sich schon 2-mal dabei übergeben und um die Ruhe nicht länger zu stören, verlässt er leise Mutter und Gören, denkt aber noch tagelang hinter Sizilien an die traulichen Stunden in seinen Familien.
Das war dann diese Kunstfigur Kuttel Daddeldü, die eigentlich jetzt heutzutage mit Joachim Ringelnatz ständig assoziiert und zitiert wird.
Das ist seine Kunstfigur, wie der Clown Grog etwa oder Karl Valentin. Das ist der Kuttel Daddeldü, eben auch so eine Lallsprache, vielleicht die Lallsprache des Derangierten. Spiritualität und Spirituose sind ja ganz verwandt miteinander.
Man merkt, sie sind in Dichterkreisen unterwegs.
Ja, es ist doch so herrlich bei Münchhausen, wo dann der General, der so viel trinkt, hin und wieder seine Schädeldecke anheben kann und dann eben die alkoholischen Dämpfe entweichen und dann kann er wieder weitersaufen und so. Das ist so dieses Kuddel-Daddeldü Lallsprache, aber ist eben auch die Kindersprache, dieses Offene, dieses Freie. Es ist Dadaismus, also ohne dass er irgendeine Richtung angehört hätte. Er macht das selber, Privat-Dadaismus.
Aber weil Sie gerade eben Karl Valentin angesprochen hat, der war ja auch seiner Zeit voraus mit diesem völlig absurden und verdrehten. Das ist ja auch ein viel größerer Künstler gewesen, als man früher gedacht hat, er sei ein Humorist. Das ist ja hohe Kunst, was Karl Valentin und Joachim Ringelnatz verbindet.
Also der einzige große Unterschied ist, witzigerweise kommt ja auch Karl Valentins Familie auch aus Sachsen, also die Vorfahren. Der einzige Unterschied ist, Valentin war stationär und wäre niemals nach Berlin gegangen, weil da ja die Straßenbahn nicht hinfuhr. Wollte auch nicht verreisen und Ringelnatz verreiste.
Der war ambulanter Bayer.
Bayer eher nicht. Aber er war nicht ortsansässig. Aber ich habe schon überlegt in den Vorbereitungen, soll ich noch ein Gedicht erfinden, dass ich jetzt hier so Ihnen so unterjubele, unbekanntes Gedicht.
Und nach 11 Uhr ringelratschen wir weiter, Dr. Dirk Heiserer, literarischer Spaziergänger, bei mir zu Gast mit einer vergnüglichen Ringelnatz-Stunde 1 und danach gibt's die Stunde 2.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre und herzlich willkommen zur zweiten Stunde von unserem Ringelratsch. Um den Poeten Joachim Ringelnatz geht's heute, der in München dann erst sich Ringelnatz genannt hatte von Hans Gustav Böttcher und da dann sehr bekannt geworden ist. Ein skurriler Poet, ein Matrose, ein Weltenbummler und jetzt Schullektüre, was er sich damals vor über 100 Jahren nicht hätte träumen lassen. Am Sonntag ist sein 90. Todestag und das haben wir zum Anlass genommen, unseren literarischen Spaziergänger Dr. Dirk Heiserer einzuladen, der sich viel mit Ringelnatz beschäftigt hat. Nicht nur, als er den Stein der Narren in Wasserburg gesehen hat. Seitdem beschäftigt er sich mit diesem Poeten und erzählt uns über ihn und liest köstlich seine Gedichte vor. Heute verringelratschen wir uns wirklich, Dirk Heiserer. Es gibt so viele schöne Gedichte. Wir blättern gerade in Büchern. Sie lachen, ich lache. Ringelnatz macht einfach fröhlich.
Also nach der Polka muss man dann nochmal auf das Oktoberfest zu sprechen kommen. Es gibt ein herrliches Gedicht, Schneiderhüpfel vor dem Ochsen am Spieß. Also da schreit ja jeder Bayer gleich auf.
Ja, das ist ein Schneiderhüpfel.
Ganz genau, ein Schneiderhüpfel. Und das kommt nicht vom Schneider, wie man vielleicht meint, sondern vom Schnitter, der das Korn mäht oder schneidet. Aber was der Ringelnatz daraus macht, als Oktoberfeststimmung, das ist schon gut. Ein Maß Bier und zwei Maß Bier und 100 Maß Bier und 1000 Maß Bier, so leben wir an der Isar. Und Kalbshaxen und Kalbshaxen, wir sind keine Preußen, wir sind keine Sachsen, wir sind keine Spießer, wir sind Genießer. Oktoberfest im Mai, im August, Oktober zu jeder Zeit. Wir sind uns unserer selbst bewusst und jodeln aus herziger Brust, immer kampfbereit. Wir sind urwüchsig und frei. Wir sind international gesinnt. U, un, zwei, trois, Xuffer. Es lebe unsere Polizei. Wer unsere Behörden nicht liebt, der spinnt. Wir sind tolerant. Die preußischen Sauereien sind uns bekannt. Kommt zum Oktoberfest. Unterstützt unsere Brauereien. Himmel, Herrgott, Sakrament. Naja, kann man da nur sagen.
Also, dass sich Kalbsachsen auf Sachsen reimen oder umgekehrt, das finde ich schon äußerst.
Und dann hat er eben...
ungewöhnlich.
Sehr ungewöhnlich. Also, da muss man sagen, da kann man noch nacharbeiten, ja, wenn er das auf der Wiesn vortragen will. Und dann kommt wieder so ein ganz eher was Melancholisches im Flughafen Oberwiesenfeld.
Der uralte Flughafen, der allererste Flughafen.
Heute kennt man das als Olympiapark und kann sich gar nicht mal vorstellen, dass da die Flugzeuge ankamen und abflogen. Und da sitzt er am Flugplatz vor der Restauration, sitzen wir morgens im Garten, trinken Whisky und warten. Ein Russe singt aus dem Grammophon. Flugzeuge landen von Zeit zu Zeit und jedes aus anderer Gegend. Ich höre, dass es in Bozen schneit und dass es in Hamburg regnet. Ich habe eine arktische Landschaft gemalt. Ein Herr hat das Bild gekauft und bezahlt und ich weiß, dass er darauf wartet. Wir setzen das Bild, als wäre es ein Hauch, ganz zart, in eines Flugzeuges Bauch und nun dieses Flugzeug startet. Flieg wohl, du Junkers, du Stolzer, mit meinem eiskalten Bild im Leib. Grüß Zürich, Hügin und dessen Weib und euren Herrn Mittelholzer. Also, das ist ein Geschäftsgedicht. So statt Geschäftsbrief. Ja. Und
jetzt muss ich so lachen, weil ich habe in der Vorbereitung auch gelesen, dass Ringelnatz eigentlich in München, glaube ich, war es in München oder in Leipzig, in einem Reisebüro arbeiten wollte und behauptet hat, er würde 5 Sprachen fließend sprechen.
Ja, genau, ganz genau.
Dem war aber gar nicht so.
Ja, ja, da ist er also ein Verwandter von Felix Krull. Mhm. Nur der Krull konnte das. Ne? Also mein Großvater konnte das auch. Wir nannten das immer perfekt auswärts. Irgend so eine Sprache erfinden. Ich kann das auch, ich mache das jetzt aber nicht. Perfekt auswärts zu sprechen. Und das war der Herr Bierschenk mit seinem Reisebüro hier in München. Und der hat ihn dann also sehr schnell wieder entlassen. Also das ist dieses Flughafen Oberwiesenfeld. Ach, da kann man dann sagen, das sind wirklich noch alte Zeiten festgehalten mit diesem kleinen Moment. Und dann gibt es ein ganz herrliches Oberammergau-Gedicht. Also das finde ich besonders schön aus den Reisebriefen eines Artisten von 1927. Und da ist er auch so ein klein bisschen selbst drin und als Artist, als Reisender. Schnee heißt es, Schnee. Zwischen den Bahngeleisen verträmt sich morgenroter Schnee. Artisten müssen reisen ins Gebirge und an die See, nach Leipzig und immer wieder fort, fort, nicht aus Vergnügen und nicht zum Sport. Manchmal tut's weh. Der ich zu Hause bei meiner Frau so gern noch wochenlang bliebe, mir schreibt eine schöne Dame, komm zu uns nach Oberammergau. Bei uns ist Christus und Liebe und unser Schnee leuchtet himmelblau. Aber Plakate und Zeitungsreklame befehlen mich leider nicht dort, sondern anderswohin. Fort, fort. Der Schnee ist schwarz und traurig in der Stadt. Wer da keine Unterkunft hat, den bedauere ich. Der Schnee ist weiß, wo nicht Menschen sind. Der Schnee ist weiß für jedes Kind. Und im Frühling, wenn die Schneeglöckchen blühen, wird der Schnee wieder grün. Beschnuppert im grauen Schnee ein Wauwau, das Gelbe, reißt eine strenge Leine ihn fort. Mit mir in Oberhimmelblau wär's ungefähr dasselbe. Also das ist
schön, in dieser Ringelnatzwelt sich aufhalten zu können.
Der Traurige. Und auch die Liebesgedichte haben eben diesen Klang, diesen ja doppeldeutigen
Melodie dieser Zeit, haben wir sie an der ersten Stunde genannt.
Melodie dieser Zeit, ja, auch diese Ambivalenz der Gefühle an Muschelkalk, ja. Ist ja dann männlich, ne, an Muschelkalk, der du meine Wege mit mir gehst, jede Laune meiner Wimper spürst, meine Schlechtigkeiten duldest und verstehst, weißt du wohl, wie heiß du oft mich rührst? Wenn ich tot bin, darfst du gar nicht trauern. Meine Liebe wird mich überdauern und in fremden Kleidern dir begegnen und dich segnen. Lebe, lache gut, mache deine Sache gut.
Was für eine Liebeserklärung.
Ja, das ist,
ist das schön. Und wirklich sehr zart und zärtlich und sehr poetisch.
Und als Kontrast dazu hat er die Ansprache eines Fremden an eine Geschminkte vor dem Wilberforce Monument. Und das ist schon älter, 1920, als er sie gerade geheiratet hat, Muschelkalk. Da heißt es am Schluss dann, ich bin eine alte Kommode. Oft mit Tinte oder Rotwein begossen, manchmal mit Fußtritten geschlossen. Der wird kichern, der nach meinem Tode mein Geheimfach entdeckt. Ach Kind, wenn du ahntest, wie Kunitzburger Eierkuchen schmeckt. Das ist nun kein richtiger Scherz. Ich bin auch nicht richtig froh. Ich habe auch kein richtiges Herz. Ich bin nur ein kleiner, unanständiger Schalk. Mein richtiges Herz, das ist anderwärts. Irgendwo im Muschelkalk.
Was für eine Zärtlichkeit, dann wieder für ein absurder Humor. Also er hat schon, auch wenn man sagt, das ist Ringelnatz, aber es gibt ja auch viele Bücher von ihm, verschiedene, ganz verschiedene Stimmungen. Also dieses zärtliche Liebesgedicht, dann wieder diese absurden Geschichten, die wilden Geschichten, die humorvollen Geschichten. Also er hat schon ein sehr breites Spektrum an Lyrik gehabt.
Und auch immer so eine gewisse Botschaft ist dabei. Aus den tiefsten Tiefen der Seele, aus den krassesten Kalbshaxen-Momenten genauso.
Kalbshaxen und Sachsen.
Und Sachsen, genau. Und ja, und interessant ist auch, man kann so eine Verbindung ziehen. Im Grunde kommt vieles ja her von dieser Art von Frank Wedekind. Diesem Dichter, der ja auch für den Simplizismus so wichtig war, für das Kabarett der Elf Scharfrichter. Und als er dann starb 1918 im März, begann die Karriere, kann man sagen, von Ringelnatz. Und parallel dazu übrigens auch die Karriere von Bert Brecht, der sich auch von Ringelnatz her, von Wedekind her leitet. Und deswegen ein Gedicht, auf Wedekind von Ringelnatz hat in den Flugzeuggedanken, ist 10 Jahre nach dem Tod, Gedenken an Wedekind, ganz interessant. Wedekind, sagt er, war immer interessant. Ein Stoßhorn in die hässlich mittlere Welt. Wahrscheinlich hat er mich nie gekannt. Ich bin ihm wohl 10-mal vorgestellt. Das letzte Mal hatten wir eine absurde, mir unvergessliche Stunde miteinander, als ich zum Kriege gerufen wurde nach dem Nordseestrand. Und als ich zurückkehrte, war der Verehrte verstorben. Mehr bekämpft als umworben hat er doch trotzig gesiegt. Ehrliche und unehrliche Feinde haben doch ihn nicht klein gekriegt. In seiner treuen Gemeinde will ich mitgenannt sein. Ich senke jetzt meine Nase zu einem stillen Glase Wein. Apropos, Wein gibt sich anders als Bier. Und wo ist in München die Wedekindstraße? Ja, könnte ich sagen, Herr Ringelnatz. Das kann ich Ihnen jetzt sagen. Als Nachgeborener.
Wann war denn das Gedicht bei Herr Zeitwein? Jetzt wird es interessant, dass es eine Wedekindstraße, einen Platz gibt.
Genau, seit 1959 gibt es im alten Schwabing anstelle des ehemaligen Marktplatzes den Wedekindplatz. Und dort ist eine weibliche Figur auf einer Stele und sie hat eine Leier, also das Begleitinstrument des Apoll, greift sich so an die Stirn wie die Lorelei. Und singt ein Lied, das ganz auch zu dieser Stimmung passt. Seltsam sind des Glückes Launen, wie kein Hirn sie noch ersann, dass ich meist vor lauter Staunen, Lachen nicht noch weinen kann. Aber freilich steht auf festen Füßen selbst der Himmel kaum. Drum schlägt auch der Mensch am besten täglich seinen Purzelbaum. Wem die Beine noch geschmeidig, noch die Arme schmiegsam sind, den stimmt Unheil, auch so freudig, dass er's innig lieb gewinnt.
Das war jetzt auswendig.
Das war jetzt Frank
das
Wedekind.
Das war Dr. Dirk Heisserer, auswendig Wedekind zitieren. Ja. Jetzt müssen wir auch mal ganz kurz einen Exkurs, wenn ja, Sie schon Exkursionen
genau,
machen, Exkurs
richtig,
machen. Ja. Wir bezeichnen Sie immer als literarischen Spaziergänger. Sie waren schon mal hier bei mir zu Gast und haben erzählt, was Sie so machen. Sie machen seit Jahrzehnten, haben Sie eigentlich Ihren eigenen Beruf erfunden. Da hat ja der Wedekindplatz auch damit zu tun. Ja. Sie machen doch ganz, nicht nur durch ganz München, durch ganz Bayern, auch am Gardasee, wo viel Literatur zu finden ist, machen Sie literarische Spaziergänge, literarische Wanderungen und erleben mit Ihren Gästen gemeinsam Literatur vor Ort. Und das ist was ganz Besonderes und Großartiges, das mit Ihnen zu machen. Und das fing ja so mit den Schwabinger Wanderungen an, auf Spuren der Schwabinger Künstler, wo Sie eben zum Wedekindplatz sind und wo natürlich auch Ringelnatz ein Leben hatte, aber keinen Platz, nur ein Gässchen.
Er hat eben das auch aufgegriffen in den Gedichten dreier Jahre, was sein Ehrgeiz sei. Also 1932, da hatte er gerade noch 2 Jahre zu leben. Er ist übrigens, das ist mir noch eingefallen, vielleicht bringen wir das noch ein, er war fast gleich alt mit Franz Kafka. Er ist einen Monat nach Kafka geboren, im August 1883, also und gleich alt auch mit Katja Mann, nur dass wir das so zusammenbringen. Und er starb eben gerade 10 Jahre nach Kafka. Also Kafka mit 41 und Ringelnatz mit 51.
Und beide erst nach ihrem Tod so populär.
Also durch diesen Tunnel da des Weltuntergangs und dann eben in den 50er Jahren, eben wo meine Mutter hier dieses schöne Es zwitschert eine Lerche im Kamin, Gedichtbändchen dann bekommen hat. Und den Ehrgeiz, den hat er formuliert, der Ringelnatz, mit Blick vielleicht auch auf die Wedekindstraße oder den Ringelnatzplatz oder das Gässchen, sagte, ich habe meinen Soldaten aus Blei als Kind Verdienstkreuzchen eingeritzt. Mir selber ging alle Ehre vorbei, bis auf 2 Orden, die jeder besitzt. Und ich pfeife durchaus nicht auf Ehre. Im Gegenteil, mein Ideal wäre, dass man nach meinem Tod ein Gässchen nach mir benennt. Ein ganz schmales und krummes Gässchen mit niedrigen Türchen, mit steilen Treppchen und feilen Hürchen, mit Schatten und schiefen Fensterluken. Dort würde ich spuken.
Ja, wo gibt's denn dann dieses Gässchen? Es gibt's ja.
Ja, also ich habe gehört, in Wurzen hat man ein Gässchen nach ihm benannt. In Hamburg hat Peter Rühmkorff dafür gesorgt, dass eine Treppe nach ihm benannt wurde. Also überall gibt es das. Aber natürlich, weil Sie eben sagten, ich möchte gern mal in diesen Kopf hineinschauen. Ja, das können Sie. Es gibt eine 7-bändige Werkausgabe.
Die Sie zufällig dabei haben.
Ja, die ersten beiden Bände, die Gedichte 1 und Gedichte 2 von Walter Pape, mustergültig ediert. Da können Sie in vieles hineinschauen. Und es ist also wirklich großartig, auch mit den Zeichnungen versehen.
Die beste Zeit für Joachim Ringelnatz, wo er zu Joachim Ringelnatz geworden ist, war einfach in Bayern. Wir haben schon viele schöne, skurrile, absurde Gedichte von Ihnen vorgelesen bekommen, Dr. Dirk Heiserer. Aber irgendwann mal hat er Bayern dann doch verlassen.
Ja, das
ist. Mit den Kalbsachsen wieder. Ja, aber nicht nach Sachsen.
Ja. Nein, es ging dann nach Berlin, wie auch für Leon Feuchtwanger schon 1925 und Bruno Walter auch vor diesen antisemitischen Tendenzen. Vielleicht war es auch bei Ringelnatz auch die besseren Verdienstmöglichkeiten in Berlin. Er hat ja da noch 4 Jahre leben können. Die Nationalsozialisten haben ihn dann genauso wie die Comedian Harmonists dann gleich verboten, also ganz furchtbar. Und aber die Euphorie, die in dem Gedicht Umzug nach Berlin aus dem Jahr 1930 mitklingt, dass er aus der dümmsten Stadt in der Welt nach Berlin ziehe, ich lese das gleich vor, das hat einen Hintergrund und auf den komme ich dann gleich noch. Also das ist jetzt nicht nur so aus seinem Bauch heraus. Umzug nach Berlin, nach Berlin, nach Berlin, nach Berlin umzuziehen, aus der dümmsten Stadt in der Welt. Wie das lockt. Ich verdumpft, ich verstockt und verstumpft, habe endlich mich auf den Kopf gestellt. Ach, wie schön ist's im Freien und im Hellen zu sein. Und wie wär's nur ein luftiges Zelt, aber gar nach Berlin umzuziehen, aus der dümmsten Stadt in der Welt. Mir ist wohl, mir ist weh, so als ging ich in See. Denn ich lasse auch Freunde zurück, doch ihr Freunde folgt nach aus kleinpopliger Schmach in den Großkampf um sauberes Glück. So, und dieses Gedicht hat er dem Berliner Tageblatt angeboten und die haben eine Veröffentlichung des Gedichtes abgelehnt. Und er vermutete, Ringelnatz, dass die Zeitung nicht den Mut gehabt habe, das Gedicht zu bringen, wohl wegen der München-Invektive dümmste Stadt der Welt. So. Mhm. Das ist jetzt ein ganz interessanter Aspekt, weil dieses Wort hat auch direkt mit Thomas Mann zu tun. Es gab Ende November 1926 eine Veranstaltung hier in der Tonhalle, in der Prinz-Ludwig-Straße, ist also heute beim Wittelsbacher Palais, ist heute Bayerische Landesbank. Ja, also Türkenstraße, Ecke Prinz-Ludwig-Straße war die
Also direkt
Tonhalle,
im Zentrum von München.
Kann man direkt sagen. Eine Veranstaltung von Thomas Mann mit Heinrich Mann und anderen, Kampf um München als Kulturzentrum. Und da hat Thomas Mann das Wort geprägt, München müsse aufpassen, dass man es nicht als dumme Stadt, ja als eigentlich dumme Stadt bezeichne.
Er, der geschrieben hat, München leuchtet.
Er, der München leuchtet, geschrieben hat, machte diese Warnung. Und da Aufschrei sondergleichen. Und da ist es dann interessant, dass Thomas Mann was zitiert, was tatsächlich alle kannten. Das war das Berliner Tagebuch, eine Zeitschrift von Leopold Schwarzschild. Und die hatten im September 1924 eine Glosse.
Also auch vor 100 Jahren?
Auch vor 100 Jahren eine Glosse gebracht zum Thema München. Will man wissen, heißt es da, warum München die dümmste Stadt Deutschlands ist, so muss man die Ziffern über Bayerns Bierkonsum nachlesen. In Bayern kommt auf den Einzelnen durchschnittlich ein Jahreskonsum von 225 Liter Bier. Bedenkt man, dass bei dieser Rechnung alle Kinder, Kranke, Kreise, Frauen mitgerechnet werden, so darf man getrost annehmen, dass auf den bayerischen Mann mindestens das doppelte Saufquantum fällt. Das ist etwa 500 Liter Bier im Jahr. das schlägt sich natürlich aufs Gehirn. Und das war ein Text aus Berlin. Mhm, ja,
den Thomas Mann vorgelesen.
Den Thomas Mann gewissermaßen, man musste hören, sagt er. Mhm. Ja. Und das ist jetzt diese Zeit, in der eben hier der Nationalsozialismus immer stärker wird. Die Münchner Neuesten Nachrichten sich Thomas Mann zum Feindbild aufbauen. Und die Stimmung so furchtbar ist, dass eben so ein Gedicht von Ringelnatz überhaupt erst nachvollziehbar ist durch die historische Situation. Denn sonst würde man sagen, ja, was fällt dem denn ein? Und gestern will er noch einen Platz für Ringelnatz, einen Platz für Wedekind. Und jetzt macht er das. So.
Okay. Warum ist er nach Berlin gegangen?
Eben wegen der besseren Verdienstmöglichkeiten. Da war ja eine Kabarettszene und da war Kurt Tucholsky und da war die Weltbühne und da war einfach ein ganz anderes Leben. Eben die Comedian Harmonists kamen dann auf. Auch bei Thomas Mann gab es ja die Überlegung, da nach Berlin zu ziehen und eben die Provinz München, die sich so furchtbar veränderte, zu verlassen. Aber Thomas Mann ist hier geblieben, hat hier den Nobelpreis bekommen und ist er dann erst 1933 rausgeworfen worden.
Wie ist es Ringelnatz dann ergangen nach seiner Münchner Zeit? In welchem Jahr bewegen wir uns jetzt eigentlich?
Wir sind Ende der 20er Jahre. Also man kann sagen, die 20er Jahre waren die Zeit in München, wo er sich wirklich einen Namen gemacht hat, wo er eine Marke wurde und wo er mit seinen Gedichtbänden Allerdings und Reisebriefe eines Artisten und vor allem auch den wunderbaren Flugzeuggedanken ganz herrlich angenommen wurde. Aber wenn wir hier nochmal eine kleine Gedichtsonate mit drei Kindergebetchen bringen können, dann ist das klar, was eben ihn an Berlin so angezogen hat. Das Kindergebetchen, erstes geht so. Lieber Gott, ich liege im Bett. Ich weiß, ich wiege seit gestern 35 Pfund. Halte Paar und Ma gesund. Ich bin ein armes Zwiebelchen. Nimm mir das nicht übelchen. Und das zweite. Lieber Gott, recht gute Nacht. Ich hab noch schnell Pipi gemacht, damit ich von dir träume. Ich stelle mir den Himmel vor, wie hinterm Brandenburger Tor die Lindenbäume. Nimm meine Worte freundlich hin, weil ich schon sehr erwachsen bin. Und jetzt das dritte, das schönste. Lieber Gott mit Christussohn, ach, schenk mir doch ein Grammophon. Ich bin ein ungezogenes Kind, weil meine Eltern Säufer sind. Verzeih mir, dass ich gähne, beschütze mich in aller Not, mach meine Eltern noch nicht tot und schenk der Oma Zähne.
Und das war für Kinder, das war jetzt ein eigener Band mit Kindergedichten.
Das war aus den Flugzeuggedanken. Das ist also, es gibt eigene Kinder, das Kinderverwirrbuch, da habe ich noch was anderes. Also wenn wir da noch Zeit haben.
Ja, ich habe jetzt bloß gerade die Comedian Harmonists noch rausgezogen, dass wir die auch noch hören.
Das wäre sehr gut, ja.
Sollen wir die gleich spielen oder? Und noch ein Gedicht, wie bei Heinz
Erhard. Ja, vielleicht noch ein Gedicht, weil wir gerade bei den Kindern waren. Zwei Dinge. Also einmal den Kindersand. Das ist aus dem Kinderverwirrbuch. Das Schönste für Kinder ist Sand. Ihn gibt's immer reichlich. Er rinnt unvergleichlich zärtlich durch die Hand. Weil man seine Nase behält, wenn man auf ihn fällt, ist er so weich. Kinderfinger fühlen, wenn sie in ihm wühlen, nichts und das Himmelreich. Denn kein Kind lacht über gemahlene Macht. Das ist der Kindersand. Und das allerschönste aller schönen Gedichte ist Armkräutchen. Ein Sauerampfer auf dem Damm stand zwischen Bahngeleisen. Machte vor jedem D-Zug stramm, sah viele Menschen reisen. Und stand verstaubt und schluckte Qualm, schwindsüchtig und verloren, ein armes Kraut, ein schwacher Halm, mit Augen, Herz und Ohren. Sah Züge schwinden, Züge nahen, der arme Sauerampfer, sah Eisenbahn um Eisenbahn, sah niemals einen Dampfer.
Das hat dann Joachim Ringelnatz irgendwo, irgendwie, irgendwann dann noch sein Glück gefunden in seinem Leben, außer an der Seite vom Muschelkalk.
Also sowas Geistesverwandtes ist so wunderbar, die zu hören. die Liebe kommt, die Liebe geht. Das ist tatsächlich, es sind auch Dichter, also und auch eben diese wunderbaren Musiker. Ja, sein Glück gefunden. Ich denke, es wurde dann schlimm, eben in Berlin und eben politisch. Und aber es gibt bei ihm eben immer die Möglichkeit, auch aus den kleinsten Dingen etwas Großes und vor allem Seelenstärkendes zu machen. Und wenn wir die Morgenwonne auf der einen Seite haben und den einsamen Spazierflug auf der anderen, dann haben wir Leben und Sterben beinahe eine Seite nach der anderen. Aber das Morgenwonne ist natürlich wunderschön. Es ist fast so ein Appell. Ich bin so knallvergnügt erwacht. Ich klatsche meine Hüften. Das Wasser lockt, die Seife lacht. Es dürstet mich nach Lüften. Ein schmuckes Laken macht einen Knicks und gratuliert mir zum Baden. Zwei schwarze Schuhe in blankem Wichs betiteln mich, Euer Gnaden. Aus meiner tiefsten Seele zieht mit Nasenflügelbeben ein ungeheurer Appetit nach Frühstück und nach Leben. Also das ist die Morgenwonne.
Man sollte wirklich jeden Morgen wie das, knallvergnügt aufwachen.
Auf jeden Fall, das muss man. Und dann ist eine Vision da in den Flugzeuggedanken von einem einsamen Spazierflug, das anders anfängt, als man meint. Nicht nun, wie ich gestorben bin. Nein, er sagt, nun ich wie gestorben bin. Er ist ja noch lebendig, aber er stellt sich vor, wenn, wie es wäre, wenn. Nun ich wie einsamer Spazierflug. Nun ich wie gestorben bin und wurde ein Engelein, fliege ich über dein Wohnhaus hin, Häuschen klein. Die du als Witwe wieder umworben sein magst, da ich doch schon verstorben bin, was du wohl sagst. Ob du gefasst bist oder klagst. Oder ob dein Humor widersteht, du dessen eingedenk bist, dass ein aufrichtiges Gebet ein unterweges Selbstgeschenk ist? Ach, wie es dir wohl geht. Ob du dich verlassen meinst, ob du gar Gott verneinst, anstatt dass du dankbar bist? Wüsste ich, dass du jetzt so weinst wie einst, da ich krank war, kippte ich die Maschine kurz steil ab auf Sturz. Oder sollte einem Engelein solch ein Kegelputz verboten sein?
Der Kaiserer liest Joachim Ringelnatz so lebendig und so schön. Er ist leider nicht alt geworden, unser Poet.
So ist es, aber er hat noch, bevor er das Lebensfinale erreicht hat, einen Appell an uns formuliert oder gedichtet, der dann im Nachlass nach seinem Tod erschien. Und das ist dann das vorletzte Gedicht. So ist es uns ergangen, heißt es. So ist es uns ergangen. Vergiss es nicht in besserer Zeit. Aber Vöglein singen und sangen und dein Herz sei endlos weit. Vergiss es nicht, nur damit du lernst zu dem seltsamen Rätsel Geschick. Warum wird, je weiter du dich entfernst, desto größer der Blick? Der Tod geht stolz spazieren, doch Sterben ist nur Zeitverlust. Dir hängt ein Herz in deiner Brust. Das darfst du nie verlieren. Ja.
Ja, jetzt sind wir beide ergriffen und der Kaiserer zückt seine Gitarre. Das Mikrofon müssen wir hier noch rüberschieben, weil er kam nicht nur ungefähr mit 20 Büchern, eigentlich hätten sie eine Sackkarre mitbringen müssen, sondern auch mit seiner Gitarre, die er auch einmal eine kalte Zeit erlebt hatte, so wie Ringelnatz.
Ja, die habe ich, die...
Vor vielen Jahren, war nicht in Wasserburg.
Nein, das war in Rosenheim. Im Zivildienst, da hatten wir irgendeine Fortbildung und da habe ich die Gitarre, weil ich irgendwie blöd war, über Nacht im Auto gelassen. Und seit der Zeit hat sie eben diese Risse im Lack. Aber sie klingt noch wie immer. Und ich habe mal zu Hause so rumgefingert, da noch in der Bonner Umgebung, und habe dann dieses wunderschöne Gedicht im Park entdeckt. Und mit diesem Gedicht habe ich dann so gedacht, ach Gott, das müsste man doch eigentlich so ein bisschen vertonen können mit so ganz einfachen Griffen. Und dann habe ich mir das so vorgesungen und plötzlich war es da. Also im Park. Ein ganz kleines Reh stand am ganz kleinen Baum, still und verklärt wie im Traum. Da war es des Nachts 11:02 Uhr. Und dann kam ich um 4 Uhr morgens wieder vorbei und da träumte noch immer das Tier. Nun schlich ich mich leise, ich atmete kaum gegen den Wind an den Baum und gab dann dem Reh einen ganz kleinen Stips und da war es aus Gips.
Danke, Dirk Heißerer, für Ringelnatz.
Und jetzt stoßen wir noch an mit dem Ringelnatz-Schnaps.
Jawohl.
Eigens gebraut in Wasserburg am Inn für die heutige Sendung. Zum Wohl.
Auf Ringelnatz. Der am Sonntag vor 90 Jahren nicht in München verstorben, sondern in Berlin verstorben. Ja. Ist sehr jung an Typhus, glaube ich, oder Tuberkulose.
Tuberkulose leider.
Ja, das ist Schwindsucht. Viel zu jung, Mitte der
51.
Und er hat uns so ein umfangreiches Werk hinterlassen, wo Sie uns einen Bruchteil jetzt präsentiert haben. Gibt es zurzeit in Ihrem Buchladen einiges über Ringelnatz zu finden. Wir haben ihn Ihnen hoffentlich beide sehr ans Herz gelegt. Er ist herzerwärmend. Was hat denn Ringelnatz bei Ihnen in Ihrem Leben für eine Bedeutung, außer dass es das erste Gedicht war, das Ihnen gefallen hat aus Mamas Buchregal?
Ja, er hat mir das Lebensklang eröffnet.
Mehr kann man nicht sagen. Danke für das Lebensklang und unseren Ringelratsch heute bei uns bei Habe die Ehre.
Ich danke. Wunderbar.
Dr. Dirk Heißerer.